FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, was soll ich groß drum herum reden? Das große Beben rund am Geißbockheim ist passiert. Christian Keller und Gerhard Struber sind Geschichte. Wer hätte das gedacht in der letzten Woche, als wir hier geendet haben und versucht haben, uns auf das nächste Spiel zu freuen und zu hoffen, dass es dann auch gut ausgeht. Wie wir alle gesehen haben, ist es nicht gut ausgegangen. 1:1 nur gegen den Tabellenletzten. Eine Mannschaft, die nur einen Punkt bisher geholt hat. Jetzt hat sie ihre Punktzahl verdoppelt, dank des ersten FC Köln. Darüber müssen wir natürlich heute alles reden und ich freue mich auf meine Gäste. Zunächst einmal natürlich jemand, der bei Sport1 klare Kante auch sprechen kann. Das haben wir jetzt am Samstag auch gemerkt. Der seit vielen, vielen, vielen Jahren eine Stimme, aber auch ein Gesicht des Fußballs ist. Markus Höhner von Sport1. Markus, grüß dich.
Hallo Ralf, hallo Julian, hallo zusammen.
Und natürlich dann jemand, der ja auch klare Kante immer zu sprechen bereit ist und das auch wirklich hier immer wieder tut. Ich bin wirklich stolz, dass du hier ein Thekenphilosoph geworden bist. Und was für einer. Julian Witzel von der WAZ. Grüß dich, Julian.
Ja, grüß euch, Markus, Ralf und natürlich auch willkommen zu Hause bei dir, Ralf Friedrichs.
Mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Der begrüßt mich immer mit. Das finde ich schön. Danke, danke. Vielen lieben Dank. Ja. Mein Gott, wo fange ich an? Erste Eindrücke nach diesem Wochenende erstmal, bevor wir uns ans Spiel ranwagen und dann an die Chronologie. Wie geht's dir heute mit dem ersten FC Köln?
Besser als am Samstag, besser als am Sonntag. Ich habe versucht, mich zu positionieren inhaltlich auf verschiedenen Ebenen, im Live-Kommentar und dann sicher auch bei X und da kamen auch sehr positive Reaktionen, was ich in beiden Fällen, dafür kennt ihr mich auch gut genug und viele andere auch, nicht irgendwie mich selbst beweihräuchernd oder vollmundig sage, sondern wenn du dich positionierst, dann freust du dich natürlich, wenn du merkst, ach guck mal, es trifft eben den Kern auch aus Sicht vieler anderer, die ja in einer ähnlichen Seelenlage mit diesem Verein unterwegs sind. Mhm. Jetzt muss ich aber ehrlich sein, das war die Positionierung. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es ausgeschlossen, dass das Präsidium so handelt.
Ja.
Ich war mir sicher, die kriegen Richtung Nürnberg nicht die Kurve, die du jetzt kriegen musst, den Impuls, den du jetzt setzen musst. Ich war mir sicher, so träge, da muss ich dann auch wieder kritisch sein, ich dieses Präsidium bislang erlebt habe, wie sie auch zum Beispiel mit der Personalie Christian Keller so lange umgegangen sind. Ja. Ich habe ausgeschlossen, dass sie so handeln würden und kann dann, wenn du mich nach der jetzigen Emotion fragst, auch nur sagen, dann geht es mir in diesem Sinne besser, weil sie etwas unternommen haben. Ob das jetzt reicht, ob es funktioniert, das werden wir sehen. Aber es ist zumindest besser als das, was ich erwartet habe.
Ja, und ich bin ja auch der Meinung, das konntest du nicht mehr so laufen lassen. Aber jetzt erstmal, Julian, an dich die Frage nach den vielen Tagen. Du hast als Journalist das Ganze bearbeitet. Übrigens kann ich nur empfehlen, lest bei der WAZ auch seine Kommentare und seinen Bericht dazu. Julian hat da richtig auch sich ins Zeug gelegt. Klar, da ist natürlich auch viel FC-Fan bei dir. Wie geht's dir heute damit?
Ähnlich wie Markus, ich bin in erster Linie erleichtert, dass was passiert ist. Ob ich jetzt und auch positiv gestimmt, was die letzten beiden Spiele angeht, das muss ich schon sagen. Ich war beeindruckt von dieser Wucht, die nach dem Spiel dann doch rübergekommen ist, von Fanseite aus, dass man gemerkt hat, keiner hat auf Deutsch gesagt mehr Bock, in dieser Konstellation weiterzuarbeiten. Dann habe ich allerdings schon auf dem Smartphone, da war ich ja noch im Stadion, gesehen, dass Keller-Zitate reinkamen im Sinne von, wir machen so weiter. Und dann habe ich eigentlich gedacht, damit ist das Thema wieder vom Tisch, weil ich ähnlich wie Markus gedacht habe, dass das Präsidium dann eh nicht reagieren wird. Und dann wird es einfach so weiterlaufen gelassen bis Nürnberg.
Okay.
Und dann kam ja diese unheimliche Dynamik am Sonntag, wo man gemerkt hat, irgendwas brodelt da. Und man hatte schon gehört, die Medien haben ja berichtet, es gibt Treffen, gemeinsamer Ausschuss etc. Und dann ging es ja dann am Abend dann doch sehr flott und schnell.
Das FC-Konklave.
Ne? Also genau, mit Entlassung plus dann auch schon direkt dieses erste Funkelgerücht, was ja auch schon kam oder dann auch halbwegs wasserdicht war, dass da irgendwas sich anbahnt. Ja, überraschend. Aber wie gesagt, so ein Gefühl der Erleichterung, dass diese Phase jetzt nicht mehr mit den handelnden Personen bestritten wird, Auch wenn es natürlich jetzt in der Phase vielleicht nicht nötig war, Christian Keller rauszuschmeißen, sondern vielleicht eher am Saisonende.
Ja.
Aber da hat das Präsidium dann vielleicht zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder halbwegs klare Kante gezeigt und auch reagiert.
Ja. Und du hast etwas sehr Wichtiges angesprochen. Ihr habt gesagt, so, ich habe mich positioniert, du positionierst dich, aber du hast was ganz Wesentliches angesprochen. Die Wucht des Publikums.
Ja.
Die Fans haben sich sehr klar, sehr laut positioniert. So meine Kollegen, Katharina Kleinfeld, die standen unten und so, boah, was sind die aggressiv, ne? Das geht doch nicht. Dann habe ich gesagt, doch, aus Spaß ein bisschen, ne? Doch, da siehst du, was sich hier aufgestaut hat.
Ja.
Und das war auch der Grund, warum ich am Tag drauf bei X dann geschrieben habe, da muss jetzt was passieren, das geht atmosphärisch und perspektivisch keineswegs so weiter. Du kannst nicht mit einem Trainer und einem Geschäftsführer Sport so perspektivisch in Ruhe weiterarbeiten, wenn sie dermaßen ihren Kredit verspielt haben.
Also ich habe das ja auch mal meine Empfindungen zu schildern, das Spiel hier gesehen und genau an dieser Stelle.
Und bei welchem Sender?
Ja, ich muss es ja ehrlich gestehen, das liegt aber nur daran, dass ich hier oben kein Sport 1 gucken kann. Ich hätte normalerweise, weil du es ja bist, hätte
Hallo, aber...
Ich war ja schon froh, dass meine Frau überhaupt mitgeguckt hat.
Du hast auch die Quote und extra Sport 1 laufen lassen.
Nee, ich habe dann auch Sky geguckt. Ja, ich konnte es ja nicht gucken. Aber ich habe parallel gelesen, ohne Scheiß. Und deswegen auch nochmal der Dank von vielen. Es haben mich wahnsinnig viele Leute angeschrieben, dass ich mich bei dir explizit bedanken soll für deine Worte. Und auch Peter Neururer war zumindest also noch bei dir, saß ja auch in großen Teilen deiner Meinung. Also ihr beide habt da sehr deutlich Stellung bezogen. Peter Neururer ist dann anschließend wieder ein bisschen umgekippt, aber das ist jedenfalls geschrieben worden. Und von daher ist das der Dank nochmal an dich.
Ja, da freut man sich natürlich drüber.
Ja.
Und zwar, wie ihr wisst, nicht aus Selbstbeweihräucherung, sondern wenn man sich positioniert und dann auch ein bisschen mutiger ist, wenn man dann merkt, dass die Leute das teilen und so fast ein bisschen sagen, Gott sei Dank, da sagt's mal einer. Ja, sehr schön.
Ja, gut, also um das nochmal weiterzukommen, ich habe dann nach dem Spiel war ich erstmal total leer und dann hörte ich, was da los war. Und dann kamen die Aussagen und da war mir klar, da muss was passieren. Ob aber das, was passieren würde, damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Ich meine, wir haben uns dann ja auch nochmal geäußert, Julian und ich, und haben dann nochmal Stellung bezogen zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, dass die zusammensitzen. Und dann haben die Dinge ja ihren Lauf. Und am Ende war ich auch überrascht, genau wie alle anderen auch. Und ja, jetzt ist es halt passiert und ich habe wieder Hoffnung. Ich nehme eines vorweg, weil wir reden gleich noch über Funkel, wollen aber jetzt chronologisch durchgehen. Aber so ein gewisses Grundvertrauen hat Funkel gestern schon ausgestrahlt. Ne? Also von daher reden wir aber gleich drüber. Ich glaube, wir sollten erst nochmal nicht lange, keine Sorge, über das Spiel anfangen, weil das war ja der Auslöser. Ne? Also im Prinzip hat sich Hannover fortgesetzt. Ne? Also dieses Hannover-Spiel, dieser Sommerkick, diese Angst, sie hatten ja alle irgendwie Ketten an. In einem hat Keller ja recht, das Trikot war schwer. Aber nicht, weil die Erwartungshaltung so groß war, sondern weil die überhaupt keine Mittel hatten. Die wussten nicht, was sie tun sollten.
Ja, und dann steht Christian Keller, der ja rhetorisch gut ist, das muss man mir lassen, aber wenn ich rhetorisch stark was Blödes verkaufe, dann bleibt es halt blöd. Ne?
Ja.
Dieses weiter so, das ist doch nicht dein Ernst.
Ja.
So,
oder nach dem Spiel.
Wie,
ne?
Wie wenig fühlt der Fußball? Diese Stagnation, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht so besonders, dass wir irgendetwas sehen oder anders gesagt, ich habe ja auch nur Dinge gesehen und formuliert, die Fans mindestens genauso gesehen haben.
Richtig.
Und warum steht der da? Natürlich muss er seinen Trainer, solange er ihn behalten will, irgendwo decken. Aber dieses weiter so, da habe ich gesagt, aber siehst du nicht, wie die Mannschaft seelisch irgendwie angeknackst ist? Da gibt es ja Beispiele für. Hübers, erste Halbzeit, 40. Minute ungefähr, wie er so aus ungefähr näher Mittellinie oder aus dem Mittelkreis einen Diagonalball spielt, nach vorne, 30 Meter, weit und breit kein Mitspieler, wo du dir denkst, guck mal, die sind nicht da, wo sie normalerweise sein können, weil ich der Meinung bin, dass die Mannschaft an sich gut ist vom Kader und das auch schon belegt hat. Und das ist irgendwie das Schockieren, dieses weiter so. Es war, wie du gesagt hast, eine Fortsetzung von Hannover, was ja für 15.000 Wahnsinnige, die da waren, eine solche Enttäuschung war.
Ja.
Und dann zu sagen, weiter so, also das passte eben überhaupt nicht. So durfte es und darf es nicht weitergehen.
Richtig. Ja, vom Spiel, du warst im Stadion?
Mhm.
Wie war die Stimmung? Und dann für jemanden, der vor Ort war, du warst ja auch vor Ort, aber du warst ja Kommentator, ist ja eine eigene Sache. Wie sieht es bei dir aus?
Ich fand, die Stimmung war okay. Also,
man hat ja eigentlich gekämpft. Man wollte die Mannschaft ja nach vorne
treiben. Ja, genau. Aber man hat natürlich während des Spiels gemerkt, dass die absolut in dem Sinne beschränkt sind oder verkopft sind, keine wirklichen Mittel zu finden gegen eine Mannschaft, die auch bereitwillig gesagt hätte, mach doch ruhig die Tore. Ich finde jetzt nicht, dass die mit Mann und Maus überragend verteidigt haben, Regensburg. Es gab immer wieder Szenen und Räume, wo man auch hätte schnell spielen können. Aber es war wie immer oder wie in letzter Zeit viel zu unsauber, ungenau, uninspiriert, unkreativ. Also alles, wo man so ein Un davor setzen kann.
Ja, ja.
Also unterirdisch war es auch.
Ja, also gut, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr über dieses Spiel in epischer Breite reden, ganz bestimmt nicht. Aber dennoch, weil es eben der Auslöser war, es wurde ja sehr viel über diese Trinkflaschenaktion von Lemperle gesprochen, weil da ist ja das Tor gefallen, der Ausgleich, weil er sich sozusagen eine Trinkpause genommen hat. Interpretiert man da jetzt zu viel rein oder ist das genau der Punkt, dass die Mannschaft in dem Moment ein einziger Spieler einfach nicht das richtige Gefühl hat, dass er in dem Moment das nicht machen kann?
Immer ehrlich sein, ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ja.
Also das zum Kommentar. Und B, ich habe es dann eben in der Zusammenfassung auch mal geguckt. Ah, okay. Ich würde da nicht viel rein interpretieren. Es ist einfach eine unglückliche Situation.
Das sehe ich nämlich auch
das
so.
Das denkt sich keiner aus. Und,
ja. Okay, gut. Also lass uns das Spiel verlassen. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und es war schlimm genug. Und es war der Auslöser, ganz klar. Bleiben wir natürlich bei dem, was da letztendlich dann passiert ist. Die Äußerungen von Keller. Also hätte er sich anders geäußert, wäre er heute noch hier und auch Strobe?
Ich glaube, er wäre dann noch hier, weil dann hätte er auch das Gefühl gehabt, dass er hätte handeln müssen und Strobe zumindest entlassen müssen.
Ja.
Ne? Dadurch, dass er sich ja selber so gesehen hat, dass die Situation so weiterlaufen kann, quasi wieder ein munteres Weiter so, war ja klar, dass er das nicht so sieht. Dass er weiterhin hinter Strobe steht, das kam ja dann auch jetzt während der PK klar raus, wo Wolf gesagt hat, er hat sich ja so positioniert, dass er dann auch gesagt hat, gut, dann muss er auch gehen. Dann kann man zumindest Christian Keller jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht konsequent in seiner Haltung ist. Das ist ja immerhin etwas, was so vielleicht menschlich für ihn steht. Aber ja. Rein ja. Aus Vereinssicht trotzdem in dem Fall dann schädigend ist einfach. Also wenn du das nicht siehst oder diese Einsicht hast in der Funktion, in der er ist, dann war er spätestens zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr der richtige Mann an diesem Platz.
Finde ich. Also. Ja. Ihm muss in dem Moment aber auch klar gewesen sein, dass er mit Strobe gewinnt oder verliert. Nämlich, das wäre dann, wenn er ihn rausschmeißt, dann ist es der zweite Trainer, der unter ihm nicht funktioniert hat. Und das wäre dann auch sein Ende gewesen, faktisch. Also.
Vielleicht hätten sie aber dann zumindest bis zum Sommer gewartet.
Ja.
Ne? Aber ja, ist komplett richtig, genau. Weil dann ist er mit Schulz gescheitert, mit ihm gescheitert. Und dann wäre es endgültig gewesen, auch wenn sie den Aufstieg mit ihm geschafft hätten, meiner Meinung nach vollkommen richtig.
Ja, ja gut, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es musste reagiert werden. Es ging gar nicht anders, dass da eine Reaktion erfolgen musste. Dass es dann aber so kam, hat uns ja alle drei, wie wir schon gesagt haben, dann doch etwas überrascht.
Der Gedanke kam ja, aber das ist ja das Bezeichnende, vielleicht weil Christian Keller ja wusste, dass er im letzten Jahr ja eigentlich eh machen konnte, was er wollte, weil der Vorstand eh nicht zuckt.
Ja.
Also vielleicht hat er einfach auch diese Denke weiterhin gehabt, dass da eh nichts passieren kann bei ihm. Also der stand so über den Dingen, wie du auch sagst, die Fans pfeifen, ist mir alles SCH-Punkt egal. Ich mach mein Ding und zieh das durch und das wird schon laufen.
Ja.
Also vielleicht einfach so krasse Naivität vielleicht auch einfach.
Ein Stück weit schon, weil er ist ja auch schon sehr oft davongekommen. Wenn man ehrlich ist, die Situation hatten wir ja schon mehrfach. Vor allen Dingen, vielleicht erinnerst du dich, nach dem Darmstadt-Spiel, dem 5-1 und Paderborn, ne, diese beiden Spiele. Und dann haben sie ja das Pokalspiel gegen Holstein Kiel dann noch gewonnen. Das hat ihn, glaube ich, dann schon da, die Situation erspart, dass es vielleicht schon vorher zu der Situation hätte kommen können.
Ihr habt den Kollegen Sven Pistor hier gehabt, ne?
Ja.
Der ja auch klar gesagt hat,
eindeutig, ja.
Wenn alles normal bewertet würde, wäre der schon längst nicht mehr da gewesen. Also ich meine, auch wenn es interessant ist, dass Präsident Wolf jetzt wieder sagt, wenn ihr bei der Mitgliederversammlung die nächsten Zahlen seht, dann werdet ihr sehen, ja, dann ist das ein Geschäftsführer Finanzen. Dann soll er dieses Segment bedienen. Aber als Geschäftsführer Sport, wissen wir alle, muss man jetzt keinem runterbeten, die haarsträubendsten Fehlentscheidungen, die letztlich auch dafür gesorgt haben, dass der FC jetzt da ist, wo er im Moment noch ist. Da müssten wir gar nicht über Aufstieg reden, sondern wäre eine Liga höher. Also
Ja, zumal Werner Wolf dann auch gestern nach der Nachfrage von Marc Merten zweimal im Prinzip dann immer wieder darauf rumgeritten hat, was für ein toller, ich sag mal, Kaufmann er doch war und was er doch alles Gutes passiert ist. Das kann man natürlich herausheben. Das ist auch in Ordnung. Man soll ja keinen.
Das scheint ja auch so zu sein. Das ist ja auch so. Lobenswert.
Aber ich meine, sein Betätigungsfeld ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Mannschaft, der Sport.
Ja, es ist beides, soweit ich weiß. Das ist ja auch alles auf einer Position vereinbart. Es gibt ja auch viele Vereine, oder früher hatten wir das strukturell, zum Beispiel mit Schmadtke und Werle, einen Geschäftsführer Sport, einen Geschäftsführer Finanzen. Bei Keller vereint sich das alles auf eine Person. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen too much. Ja, vielleicht will da auch einer zu viel.
Ja, jedenfalls, also Keller, es ist eine interessante Sache, wenn man so seine gesamte Amtszeit jetzt mal so betrachtet. Er ist ja gekommen als Hoffnungsträger. Viele haben ja auch in ihm was gesehen, dass er halt nicht der typische Ex-Spieler war, der irgendwie so ein Armin Fee, der sich dann über seine Trainertätigkeit später dann als Geschäftsführer sozusagen Sport dann profiliert hat auf eine bestimmte Art und Weise, sondern er kommt ja eher über die, ich sag mal, intellektuelle Schiene, ne? So ein ganz anderer Ansatz.
Verkopfter Typ halt.
Verkopft, ne? Ja. Manchmal vielleicht auch zu verkopft. Viele sagen ja auch, intelligenter Mensch, der dich auch einnehmen kann mit seiner Art und Weise, mit seiner Sprache, auch mit seiner sehr starken Überzeugungskraft. Der aber dann, glaube ich, einmal zu viel um die Ecke denkt und scheinbar damit im Fußballbusiness überhaupt nicht klarkam. Jedenfalls war dann relativ schnell klar, und auch die Ergebnisse sprachen ja dagegen sozusagen, dass das eine passende Lösung auf Dauer
ist. Vielleicht ist das passend zusammengefasst, also dieses ganze infrastrukturelle, finanzielle, das ist ja auch eine sehr verkopfte Sache, was man mit viel Kalkül angehen muss und mit langzeitigen Plänen und damit alles gut gehen kann. Aber viele sportliche Entscheidungen treffen Entscheidungsträger halt auch wirklich aus dem Bauch oder intuitiv. Und vielleicht ist der halt wirklich so ein Typ, der alles 80 Mal durchdenkt. Mhm. Bevor er sich da hinstellt und zum Beispiel sagt, der Struber muss weg, denkt er sich lieber, ich denke da zu Hause nochmal 3 Stunden drüber nach. Und das sind 3 Stunden zu viel. Also wenn man so das, vielleicht so ihn als Person so ein bisschen so...
Ähnlich wie der Torjäger, der vor dem Tor auch nicht so lange nachdenken darf. Ne?
Und der 4,5-Jahres-Vertrag bekommen hat. Das sind dann auch wieder so Entscheidungen, das habe ich auch mehrfach erwähnt, dass du einen Wintertransfer, beziehungsweise zweien, Joel Schmid hat auch 4,5 Jahre bekommen, Gazi Begovic, weiß man nicht so genau, einen 4,5-Jahres-Rentenvertrag für einen Wintertransfer. Jeder weiß und sagt, Wintertransfers sind immer nur so halb solide, weil der wäre sonst im Sommer gewechselt, wenn er eine Rakete wäre. Ne? Mhm. Und er war ja auch als Stürmer Kandidat Nummer 2, weil Bretagne war ja eigentlich der klar kommunizierte Wunschkandidat. Dann kriege ich die 2 mit Ach und Krach und gebe ihm einen 4,5-Jahres-Vertrag. Das ist heftig. Ja. Wie Adamian 2022. Also das ist ja mein Lieblingsthema.
Gott sei Dank war der erkrankt, sonst hätten wir noch verloren.
Ja, die frechen Leute sagen, leider war er krank. Wenn er gespielt hätte, wäre vielleicht besser gewesen.
Ach so. So.
Ja, das, also wir sind Christian
frech,
Keller.
Frech.
Ja, Christian Keller hat halt hier letztendlich einiges hinterlassen. Man kann sagen, für manche sagen, der hat viel Substanz zerstört. Andere wiederum sagen, er hat eine tolle Grundlage gelegt von der finanziellen Seite her. Dann auch dann das Geisbockheim modernisiert, was Friedhelm Funkel ja auch angemerkt hat. Ne? Also
ich meine, kommt auch an, von welcher Seite man rumgeht. Auf der Rückseite sieht dann immer noch aus, als hätten wir irgendeine Firma gerade vor Steuerflüchtlingen abgehauen.
Also, schön erklärt, danke, ja. Aber trotzdem, das Sportliche muss beim 1. FC Köln im Vordergrund stehen und das stimmt nun mal nicht. Und dann hat er natürlich auf den falschen Trainer gesetzt. In dem Fall muss man es ja so sagen.
Wenn zweimal.
Zweimal. Dann jetzt natürlich auch die Frage, was hinterlässt Struber für euch? Also ist der jetzt so ein Opfer von Keller oder ein Opfer seiner eigenen, ja, ich sag mal, nicht passenden Situation hier in Köln?
Er hat auf mich von Anfang an, und ich habe persönlich mit ihm gesprochen eben, vor den Live-Spielen, nicht vor jedem, ganz wenig Ausstrahlung transportiert. Ich weiß nicht, ob ich das hier sogar erzählt habe, wir haben über Obus gesprochen. Wir haben ja ganz am Anfang vor dem Braunschweig-Spiel, glaube ich, weil ich ihn eben für Magenta Sport letzte Saison oft in Essen gesehen habe und mit Leuten wie Andreas Rettig, die wirklich Ahnung haben, drüber gesprochen haben, hat der Potenzial Zweite Liga, waren sich alle einig, dass der definitiv Zweitliga-Potenzial hat. Und da habe ich ihn auch drauf angesprochen. Hier, den kennen Sie ja gar nicht so richtig, ich habe den viel gesehen. Und da sagt er, doch, Videomaterial. Und dann hat er mir erzählt, das Trainerteam ist so begeistert und blablabla. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, und der wird bald ganz viel Einsatzzeit kriegen. Und dann habe ich ja gesehen, was in den kommenden Wochen war. Und dann habe ich mir gedacht, was hat der dir erzählt? Und das ist ja übrigens auch so ein Effekt. Wenn du so vor einer Mannschaft agierst und Dinge verkündest, die du da nicht einhältst, dann verlierst du an Glaubwürdigkeit und irgendwann sagen die, was sagt der Alte denn da eigentlich? Ne? Ja, ja, ja. Also, was mich bei ihm von Anfang an gestört hat, dass es auch wieder so eine Form der Selbstverwirklichung von Christian Keller war, wenn wir uns jetzt einen Trainer ausdenken würden, nehmen wir mal das Beispiel Funke, was auf der Hand liegt, aber dann würden wir uns irgendwie erkennbar etwas dabei denken. Warum suche ich mir den und den Trainer aus? Ne? Struber war ein Trainer, der ohne jede Referenz des Erfolges gekommen ist. Du siehst nirgendwo irgendwo, wo hat der mal was Cooles gemacht. In Salzburg haben sie ihn ja auch als Tabellenführer kurz vorher rausgeschmissen. Ja, was ist das? Warum? Ne? Warum machen das Leute? Weil sie merken, da geht Substanz verloren. Und bei Timo Schulz war das annähernd genauso. An dem St. Pauli mal eine Weile funktioniert. Sehr eigentümliche Entscheidungen, wie gesagt, in der persönlichen Ausstrahlung, so, dass ich vor den letzten Live-Spielen gerade mal angerufen habe, weil es größtenteils Floskeln waren. Nicht ja, größtenteils, ja. Es waren ausschließlich Floskeln. Ja, übrigens im Vorlauf des Spiels auch wieder, wir werden den Leuten zeigen, wir werden raushauen, wir werden was hin, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, das habe ich dann nochmal zitiert, also mitgeschrieben, oder so nochmal Versprechungen und genau das, gerade an Lockerheit, ne? Wir werden Lust zeigen. Ja, Lust ist was Emotionales. Ne? Ja. Genau das hat eben gefehlt. Die Mannschaft hat sich Mühe gegeben. Definitiv. Ich finde es auch fast unfair, auf die Spieler zu gehen. Aber die haben es nicht mehr besser hinbekommen.
Ja. Naja, und dann, ich sag mal, Einstellungssache ist ja auch mal Sache des Trainers und die Mannschaft wirkt da halt manchmal so eingestellt, als wenn sie gar nicht wissen wollt, was sie tut. Und das passt ja auch zu seinen Aussagen. Also ich habe bei ihm immer gedacht, ich wusste ja, dass er einen Versicherungshintergrund hat. Ne? Jetzt, das meine ich gar nicht böse. Das ist ein absolut. Ich habe das auch mal gemacht, nicht Versicherung, Gott sei Dank, aber IT-Vertrieb. Und da gibt es so bestimmte Sätze, da gibt es auch so ein gewisses Wording. Ne? Und das, ne, ich habe es bewusst auf Englisch gesagt, weil er ja auch immer mit diesen, ich sag mal, Motivationssprüchen kam. Glas halb voll, halb leer, was man so in den 90er Jahren so noch alles gesagt hat, ne? So was ja irgendwo logisch ist. Ne? So, und diese Sprüche, glaube ich, die sind auch bei den Spielern nicht gut angekommen, diese Sprache. Er hat einfach nicht die Sprache der Spieler gesprochen, oder vertue ich mich?
Ja, nee, scheinbar nicht. Ja. Aber ja, was, also du hast ja gefragt, was von ihm hängen bleibt. Eigentlich nur das Wort Burschen. Tja, das finde ich gut.
Burschen,
nenn mich bitte auch Burschen.
Das stimmt, das war nicht gut. Das war aber irgendwie nett, muss ich sagen.
Aber sonst gut, dass er vielleicht einmal, als er quasi schon vor der Klippe stand, dann vielleicht entgegen seiner Überzeugung.
Situationselastisch, Entschuldigung. Das auch.
Wegen seiner Überzeugung. Das System dann doch mal irgendwie umgestellt hat und auch den, ich weiß nicht, Mut oder sonst was, ich weiß, aber er hatte zumindest den Schwäbewechsel vollzogen, das war auch absolut richtig. Du bist ja auch ein großer Schwäbe-Freund.
Boah, super.
Wenn wir aufsteigen, dann wegen.
Aber sonst ist das halt wirklich, also ist jetzt böse, aber manche Memes gingen ja auch so rum, dass er so aussieht wie Voldemort und so ein bisschen farblos ist er halt auch.
Ja. Wobei mir gerade nochmal was, weil du das mit dem Schwäbe ansprichst, so diese ersten 10 Spiele, ne? Muss ich mich dann schon erinnern, dass ich auch die andere Seite gesehen habe, wann hat der FC mal dermaßen attraktiv, offensiv, herausragend gespielt, wie in diesen ersten 10 Spielen teilweise. Mhm. Da hatten wir dieses verkorkste Spiel gegen Magdeburg mit 31-5 Torschüssen. Gegen den HSV waren sie auch nicht schlechter, da hat der Urbich einen reingelegt. In Schalke haben sie richtig cool gespielt und haben sich nur durch einen saudoofen Elfmeter noch mal ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Ja. In Düsseldorf müssen sie eigentlich haushoch gewinnen und Urbich legt sich das Ding in der Nachspielzeit rein. Und das ist was ich bis heute nicht so richtig verstehe. Ist das, habe ich Peter auch drauf angesprochen, da sagt er auch, das kann nicht nur mit Systemwechsel zu tun haben. Dann von Viererkette auf Dreierkette und plötzlich ist alles anders. Ja. Du bist plötzlich erfolgreicher. Du spielst aber auch so scheiße, dass es keiner mehr sehen mag. Ne? Das ist doch irgendwo grotesk. Also einen Faktor sehe ich, nämlich dass der Torwartwechsel von sehr große Verunsicherung. Urbich bleibe ich bei, mag Talent haben, aber er war nicht funktionstüchtig, in dieser Entwicklungsphase die Nummer 1 bei so einem Verein zu sein. Und das hat Kenner übrigens super gemacht, weil wenn er die auf die Bank setzt und wenn die Bayern den wollen, dann hätten sie ihn eh irgendwann gekriegt, da hat er noch richtig Geld für bekommen. Und dass Schwäbe einer solchen Mannschaft Sicherheit gibt, das sehen wir in jedem Spiel oder geben kann. Also für mich ist es fast nur der Torwartwechsel, aber wo ist dann diese attraktive Spielweise geblieben? Von heute auf morgen weg, nur wegen einer Systemumstellung?
Das haben wir uns ja auch immer wieder gefragt. Ne? Wie kann es sein, dass man da im Prinzip von völlig nichts mehr von sieht? Dass es komplett weg war. Ne? Das ist also, oder nur noch ein Auszug. Also komplett will ich nicht sagen. Ja, einmal zwischendurch immer noch mal einen ganz guten
Spieler. Aber das ist ja auch das, dass er ja ganz viele Spieler, finde ich, immer wieder hat spielen lassen, ja, die durchgehend außer Form waren. Ich finde, was Jubicic jetzt die Rückrunde oder generell spielt, ist eine Katastrophe und eine Unverschämtheit gegenüber dem, was er selber von sich hält und verspricht. Und das ist ja das, dann hat er, ein Trainer ist ja auch dafür verantwortlich, so viele Alternativen zu schaffen, vielleicht durch Training etc., dass die auch nah dran sind an der Startelf. Und wenn dann keine anderen Alternativen geschaffen werden, ist das ja auch sein Schuld und natürlich auch Schuld Kaderstrukturierung. Aber dass man wirklich, ja gut, Obus hatten wir ja sehr oft behandelt, aber er hat ja nie eine richtig faire Chance erhalten, ist ja so.
Es ist halt einfach so, dass er auch oft genau auf die falschen Spieler gesetzt hat und dann aber auch nicht im Spiel oft nicht reagiert hat.
Genau, ganz wichtiger Faktor.
Ne? Also dieses sogenannte Ingame-Coaching, das besprechen wir ja schon zum Erbrechen. Aber
ja, immer wieder gewundert über die Wechsel. Jetzt am Samstag war alles okay. Hat. Ja, aber letzte Beispiel war in Hannover. Mein Gott, ich war in Unterzahl. Warum nimmt er dann einen von zwei Stürmern raus? Du liegst hinten und du hast noch 10 Minuten. Hätte ich nicht gemacht. Also eigentümliche Wechsel, immer wieder.
Das muss man so sagen und manchmal hat er ja auch, wie gesagt, gar nicht gewechselt, Wechselkontingent gar nicht ausgeschöpft, obwohl man hinten lag, wie jetzt letzte Woche in Hannover. Ja,
also dann bring halt Tigges.
Ja.
Ja, also sorry. Ja.
Er ist jetzt Geschichte, ist nie schön, wenn man 2 Spieltage vor Schluss auf Platz 2 liegen, man hat ja immer offiziell die Chance noch, aber nochmal, ich kann es nur nochmal wiederholen, es war überfällig. Du hättest nicht mehr in diese beiden Spiele gehen können.
Vom Prinzip bin ich bei dir. Es fühlt sich immer unschön an, eine Trainerentlassung. Ich widerspreche aber in dem Sinne, und das geht uns ja allen irgendwo, dieses Mal ist es relativ schön, weil man praktisch erleichtert ist. Gott sei Dank.
Gut, für ihn nicht.
Richtig. Gott sei Dank haben sie diese Option gezogen.
Gott sei Dank,
wenn man jetzt unter der Woche, habe ich am Sonntag, da sitzen wir da am Dienstag und müssen wir Prognosen für Freitagabend abgeben. Und da hätte man nur sagen können, ich glaube nicht, dass der diese Mannschaft nochmal in Bewegung bekommt. Und
das ist jetzt anders.
Gott sei Dank ist es jetzt anders.
Dann reden wir doch mal über den neuen, alten und den guten, alten, bekannten Friedhelm Funkel. Kleiner Einschub, ich wollte mich nochmal bei den Bayern München bedanken, weil eben das Wort Obig fiel, auch natürlich an Jonas Obig, Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft und danke dafür, dass ihr verhindert habt, dass Leverkusen nochmal Meister wird. Einmal reicht fürs ganze Leben. Gut, das nur an dieser Stelle, dieser kleine Einschub, den kann ich mir nicht ersparen. Friedhelm Funkel, da waren wir stehen geblieben. Ja, wer will anfangen?
Kann ich gerne. Also ich hatte ja...
Hast du ihn dir gewünscht, oder?
Ja, in dem Fall schon, weil das war das allererste, was mir Samstag, als wir beide noch im Amt waren, gewünscht habe. Da kamen sogar einzelne, da war auf dem Klo so Rufe, Friedhelm Funkel, du bist der beste Mann. Und ich habe ja auch einen Kommentar geschrieben, also die Überschrift ist als unkreativ, aber alternativlos. Und so finde ich es auch, sorry. Also mir fällt keiner ein, der in der Situation das so übernehmen könnte für 2 Spiele, der die Erfahrung hat, das mitbringt in der 2. Liga, diese Aufstiege gefeiert hat, 2-mal jetzt quasi in ähnlicher Situation, zwar mit noch etwas mehr Spielen, aber jeweils die Ziele absolut erfüllt hat beim FC und bei Lautern und der auch bereit ist, und das ist auch noch ein Punkt, diese 2 Spiele zu machen und dann zu sagen, dann ist es das aber auch und nicht direkt fordert bei Vertragsverhandlungen, wenn wir aufsteigen, will ich aber auch einen Vertrag für die Bundesliga haben.
Ja.
Also und das kommt alles ja zusammen und diese Erfahrung gepaart mit dem, er wird jetzt erstmal auf die Spieler eingehen, mit denen reden, wie du sagst, hoffen, mal wieder für so ein bisschen Sicherheit, Stabilität zu sorgen, den irgendwie eine Form von Selbstvertrauen mal wieder einzuimpfen. Und mir fällt persönlich kein anderer ein, der das in dem Moment jetzt hätte machen können.
Du hattest Rutenbeck in deinem Kommentar, oder besser gesagt bei X gefordert, oder das war auch mein Kandidat, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich mit diesen Endspielen gerade ein bisschen schwierig.
Ne? Kann man so sehen. Also ich glaube, im Nachhinein würde ich auch sagen, dass ich die Funkel-Variante besser finde. Aber Gutenberg hätte ich auch für Möglichkeiten. Ja, ja. Ich kam drauf eben auch wegen natürlich Zugang zu vielen jungen Spielern, die er selber zwischen hatte. Ja. Und habe ihn im U19-Bereich auch besser kennengelernt. Und schon ein guter Typ, der, glaube ich, und das war mein Gedankengang, es geht ja jetzt um Emotionalität und, mhm. und Leidenschaft, die du da reinbringen musst. Es geht nicht um die Qualität des Kaders. Dabei würde ich bleiben. Ich will auch keinem Spieler, Ljubicic, gebe ich dir recht, das sehe ich auch sehr kritisch, ansonsten keinem Spieler vom Prinzip zu nahe treten, sondern man merkt da einfach, es ist verkrampft. Keiner sucht den Abschluss, will immer wieder den nächsten einsetzen. Ja. Also, ich hätte Rudenbeck für möglich gehalten, aber Friedhelm,
ich finde die Lösung. Ich finde es so ein bisschen smarter, weil man dann Rudenbeck jetzt nicht darstellen könnte, wenn es schief geht, als der es dann doch vergeigt hat. Ja, ein bisschen, ne, vielleicht. Und bei Funkel wäre es in Anführungszeichen egal.
Und dann wäre er auch zum zweiten Mal abgestiegen, auch wenn er das, also nicht abgestiegen, sondern den Aufstieg nicht geschafft. Aber
da hat er ja eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht.
Hat er ja eigentlich. Das ist ja nur der Punkt. Er hat ja damals das Ganze noch würdig zu Ende gebracht, nach einer grotten Hinrunde. Aber ich glaube, Rutenbeck wäre es geworden, wenn Funkel, sag ich mal, gerade in Kaiserslautern wieder unterschrieben hätte oder anderswo, dann wäre es wahrscheinlich Rutenbeck geworden.
Der hat ja auch
Glückwunsch ein gutes Dasein. An das Halbfinale, an den Einzug ins Halbfinale, an die U19, auch an die U17 an dieser Stelle.
Viertelfinale, U17. Tolle Aktion der Fans, Ultras, ich weiß nicht wer genau, aber die haben es den Jungs zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Sowas finde ich cool, dass die sich da um 12 Uhr treffen, ne? Und denen die das Stadion richtig voll machen. Denn wer weiß, wie oft spielst du so ein Spiel und dann in so einem Rahmen.
Sehr absolut. Cool. Also das macht einfach Freude, auch die Entwicklung der Trainer, den wir da haben. Ich meine, er ist auch auf der richtigen Position, muss man sagen. Das sagt er ja selbst. Ne? Also ich glaube, der will gar nicht mehr zu den Profis, hat er ja auch schon gesagt. Also von daher passt das schon. Aber ich wollte das nur noch loswerden, damit es nicht vergessen wird. Ich lobe die Bayern und die eigene.
Ich habe den Fanmarsch zum Stadion, die 2000, und ich habe im Kommentar gesagt, so alle in Weiß oder alle in Rot, diesmal ging es alle morgen krank. Die sind ja wirklich in den fetten Regen reingekommen, kamen alle klitschnass am Stadion an, so ein Pech, aber
auch das verbindet. aber okay. Ja, jetzt haben wir aber eine Sache noch gar nicht gesprochen über Thomas Kessler. Der jetzt der Interims, wie nennt man es, Sportdirektor offiziell, ne? Oder ich hab's
das war ja ganz charmant. Ich weiß nicht, wer die Frage nochmal gestellt hat auf der PK, weil irgendeiner hat ja die Frage gestellt, ich dachte, du warst bis jetzt schon Sportdirektor und jetzt bist du offiziell Sportdirektor.
Ja.
Und dann hat er ja erklärt, nee, er war Leiter Lizenzbereich. Das ist ja immer so eine Wortklauberei auch so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, jetzt wollen wir mal ehrlich sein und auch dort, die haben sich ja alle schon die ganze Zeit gefragt, was macht der eigentlich beim FC? Ne? So Leiter Lizenzbereich und ist so. Ne? Also da haben wir auch oft genug hier vor der Kamera und auch vor dem Mikrofon drüber gesprochen. Und er hat ja gestern, und er wird ja auch deswegen sehr stark kritisiert, ne, nach dem Motto, ne, außer ein bisschen Sprechblasen absondern, tut er eigentlich nichts. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, weil er hat gestern was Interessantes gesagt, vom Wording her, wieder Englisch, diese Geschichte von wegen, ich muss jetzt niemanden mehr Bericht erstatten oder ich arbeite niemanden mehr zu, sondern kann selbst frei entscheiden. Wir wissen ja gar nicht, wie gut oder schlecht Thomas Kessler eigentlich ist, wenn er selbst entscheiden kann. Ja. Das ist das, was mir so aufgefallen ist.
Ich glaube, wenn ich das auch richtig verstanden habe, er ist ja, sollte schrittweise reifen in dieser Position. Deswegen sagen viele natürlich, ja, hat er nicht mehr zu sagen. Das passt ja auch zu dem, was du sagst.
Ja.
Der sollte auch nicht mehr sagen. Ich glaube, der hat sowas, sag ich mal, wie eine vereinsinterne Ausbildung gemacht, ne? Musste deshalb natürlich auch berichten, wenn irgendwas war. Der hat dann begonnen, kleinere Jobs zu übernehmen. Ich halte ihn für einen ziemlich smarten Typ, halte ihn für jemanden, ja, das brauche ich ihn nicht verhalten, das ist so, der extrem mit dem FC verwurzelt ist. Und ich weiß auch, wir waren zusammen mal beim Doppelpass, haben wir am Flughafen drüber gesprochen, der hat auch diverse Ausbildungstools, auch internationale, in England gezogen und besucht. Es ging tatsächlich, glaube ich, darum, den vereinsintern ihm die Chance zu geben, aber ihn auch zu entwickeln, dass er dann vielleicht jetzt sogar oder in Zukunft eine andere Rolle spielen kann. Das passt ja zu dem. So, jetzt bin ich nicht mehr weisungsbefugt, sondern jetzt komme ich ein bisschen mehr raus aus der Nummer. Ich habe eigentlich eine sehr positive Meinung
von ihm. Okay. Wie siehst du es jetzt, dass er jetzt, den wir schon oft gerätselt haben...
Ja, ich finde, er kann sich sehr gut und gewählt ausdrücken, aber über seine Arbeit oder Qualität kann ich nichts sagen. Mich würde es freuen, wenn er das erfüllen könnte und auch positiv angeht, aber nichtsdestotrotz würde ich mir schon wünschen, dass wie du schon richtig sagst, vielleicht sollte er auch nicht mehr sagen, aber ich fände es schön, wenn es so ein bisschen sportlich noch weitere Gesichter gäbe, weil das ja auch eins der Probleme war bei Keller. Dass man nur ihn hat reden hören, dass man vielleicht dem Kessler dann einen ähnlich gleichberechtigten vielleicht zur Seite stellt, dass man das so, dass man auch merkt, da arbeiten mehr an diesen sportlichen Geschicken als nur ein
Marco Höger.
Ja, der soll ja irgendwie, ich glaube, der soll U21 Teamchef
werden. Ja, aber kann man ja auch ändern. Aber jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Aber ich finde das jetzt sehr interessant, was da passiert, weil ich hatte ja auch mal so ein bisschen reingehorcht und so der Flurfunk rund ums Geisburgheim sagte, dass auch der Keller mit dem Kessler eigentlich nichts anzufangen wusste. Ne? So, dass da
vielleicht stimmt meine Einschätzung einfach nicht.
Ja, wir wissen.
Weil du hörst ja jetzt auch wieder Gerüchte, so dass sie mit Jonas Bolt wohl irgendwo Kontakt hatten. Ja. Das spräche ja auch gegen meine These. Oder dass Kessler dann ein Assistant bleibt, der weiterreifen soll. Aber wenn du nach Jonas Bolt, wenn du mit dem Kontakt aufnimmst, dann suchst du ja ganz offensichtlich einen Sportgeschäft.
Aber das meine ich ja. Du kannst es ja trotzdem so aufstellen, dass auch mehrere sprechberechtigt sind, in Anführungszeichen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber in Dortmund ist das ja zum Beispiel der Fall. Da ist Ricken ja übergeordnet und dann ist halt ein Kehl noch dabei. Und Kehl ist ja quasi die Kessler-Position jetzt. Ne? Mhm. Jetzt ist halt die Frage, suchen sie jetzt trotzdem einen neuen Sportgeschäftsführer danach?
Ja, angeblich ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt nicht völlig verhört habe, hat Werner Wolf ja gestern von einem Interims-Position
das hat er gesagt.
Position gesprochen.
Okay. Andererseits hat er ihm ja auch trotzdem die wichtige Aufgabe zugetraut, mit Funkel das finale Gespräch zu führen. Wobei ich glaube, das war jetzt...
Ja.
Das ist Friedheim eigentlich, das ist doch ein geiler Job.
Der hat ja schon Angst, dass am nächsten Tag.
Nee, du gehst bis Mitte April, gehst du nicht ans Telefon. Ja. So, und dann guckst du mal, wer anruft, für wen du 4 Wochen arbeitest. Dann holst du dir eine Million Nicht-Abstiegs- oder Aufstiegsprämie und dann hast du wieder 11 Monate frei.
Ja, dann ist wieder Mallorca gesichert, ne? Und total. Dann kann man weitermachen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Friedhelm Funkel, wir kennen ihn alle persönlich.
Der Hertha hat auch mit ihm zusammen kommentiert. Das heißt, er hat sich das alles, da hat er die Spielanalyse von oben noch
getrieben. Ach, Wahnsinn.
Ja. Es ging ja gestern Wochen schon so Memes rum, so Witze. Ne? Einer fand ich ganz witzig, nach dem Motto, er ist für 2 Spiele beim FC und anschließend unterschreibt er für die Relegation bei Fortuna Düsseldorf. Gegen den FC. Ne? Das geht ja nicht, aber okay. Wie auch immer, lass uns einfach mal gucken, was er macht. Aber nochmal auf den Sportdirektor zurück, Entschuldigung, oder auf den Geschäftsführer Sport. Mhm. Der KSDA, immer gut informiert, die Kollegen, hat ein paar Namen reingeworfen. Pablo Thiam, Rashid Asusi und der unvermeidliche Jonas Bolt. Ich habe auch irgendwo in der Ecke mal Samia Arabi nochmal gehört. Also es ist wohl so, dass man wohl immer noch sucht und jetzt schon auf der Suche ist. Sind da Namen dabei, die du auch gehört hast oder würdest du die gerne mal aus deiner Sicht bewerten wollen?
Die habe ich nur medial auch so wahrgenommen, wie du es jetzt gerade beschreibst. Ich habe noch das Union-Modell mit Urs Fischer und Oliver
Runert.
Genau.
Fischer auf der Trainerseite, genau.
So, wenn ich den Namen höre, mir dann irgendwer sagen würde, der würde aber nicht ins Spielkonzept des FC passen, dann dreht das Spielkonzept um. Wenn Urs Fischer nach Köln käme, ich glaube, das wäre eine super Lösung. Ich glaube, Der würde gut passen, der hat die Referenz der Unantastbarkeit, was er aufbauen kann, was er strukturieren kann. Das wäre meine persönliche Emotionalität zu dieser Personalie. Ja. Ansonsten bin ich da sehr auf Abwarten orientiert. Spannend wird es neben dem Sportgeschäftsführer auch noch einen Finanzgeschäftsführer geben. Wie gesagt, das Modell Schmatt-Gewerle, ne, ist ja jetzt zwar alles in einer Hand und ich weiß nicht, ob das so glücklich ist.
Okay.
Aber da kennen sich Leute sicher besser aus,
was die
Vereinsstruktur angeht.
Und es wird ja alles neu gewürfelt, ne? Im Fußball, ne? Wird neu gewürfelt. Wer hat das gesagt? Lukas Podolski, ne? Aber nein.
Es war Jan Böhmermann.
Es war Jan Böhmermann als Lukas Podolski.
Wobei es ja oft tatsächlich immer wieder die gleichen Figuren sind, die auf diesen Posten landen, ne? Horst Held plötzlich wieder bei Union landet, dass du denkst immer, so, das ist immer nur dieser Kreis, aus dem immer wieder die gleichen 6 bis 10 Leute rausfallen.
Und deswegen fände ich jetzt den Namen Pablo Thiam eigentlich so ganz charmant, auch wenn ich ihn jetzt gerade zum ersten Mal höre, weil sehr lange und ich glaube auch, was man so hört, so erfolgreich in den Jugendarbeit tätig gewesen, Wolfsburg, Hertha, absolute FC-Vergangenheit.
Ja.
Ich glaube, A-Jugendmeister, oder? 90 oder 91, hau ich jetzt auch schon mal so raus. Aber
da bin ich jetzt gerade umfassend.
Aber ich meine, irgendwie sowas war es auch sehr erfolgreich, schon als A-Jugendlicher und dann ja auch Profi geworden.
Ja, ja.
Das fände ich mal, das wäre mal so nach dem Motto, halt nicht immer aus demselben Teich fischen.
Ja.
Assusi auch, FC oder Kölner Vergangenheit, ne, mit Fortuna, gebürtiger
Fortuna
Kölner.
Fortuna hat auch mal in der Jugend beim FC.
Lange, glaube ich auch, also kann man ja nicht, kann man unbestritten erfolgreich gewesen mit Fürth, ich glaube zweimal aufgestiegen.
Ja, und Sam, Typ auch.
Ja, und Sami Arabi, ich glaube, die Schwalbe flog nur einen Sommer, kann man ja so sagen, also oder?
Darf es auch mal. Rashid Assouzi, komm, kleine Anekdote.
Ne? Bitte. Ja.
WM kommentiert, Marokko, ne? Mhm. Hat marokkanische Wurzeln.
Ja.
So, dann haben wir kommentiert, geht los. Ne? Er kommt später zu mir, setzt sich das Headset auf, so, und wir reden und plötzlich, er ist nicht zu hören. Assouzi ist nicht zu hören. Ne? Ja, was los? Hast du den nicht ins Ohr gedrückt? Ne? Doch, ins Ohr, rote Lampe. Und ging zwei Minuten, ist nicht zu hören, ist nicht zu hören. Und wir haben die technische Lösung nicht gefunden. Ne?
Mhm.
Und plötzlich gucke ich so nach rechts, sehe ich, dass Assouzi das Headset mit dem Mikro nach hinten gemacht hat. Das war das Mikro hinterm Kopf und das Problem haben wir dann gelöst.
Das war eigentlich ein guter Techniker, aber okay.
Wobei. Was dann?
War flach.
Ja, ja.
Genau. Hat dann allerdings auch ein paar Minuten gedauert, dass wir uns aus diesem Lachflash rausgerettet haben, weil wir konnten uns nicht mehr.
Das kann ich allerdings nachvollziehen, wenn du es dann merkst. Dann, ja, ist das natürlich ein Brüller. Aber schön, ja. Schön, dass wir das auch mal erfahren haben. So. Ich habe das Spiel, glaube ich, sogar gesehen. Also ich habe dich da auch, glaube ich, gehört. Also okay.
Ich glaube, er war sogar WM-Teilnehmer, oder?
Ja.
Ja, ja.
Ja,
ja,
ja, stimmt.
98 stimmt. Oder so.
Und was war das? 0-0 gegen Kroatien, glaube ich?
Ja.
Ich glaube,
ja.
Das hat, weiß ich ehrlich gesagt, nicht mehr. Das meine, bei so vielen Spielen mittlerweile.
Ja.
Ja. Ist ja Wahnsinn. Ja, gut, ich denke, das ist so eine Sache, da können wir jetzt hin und her diskutieren, da müssen wir einfach abwarten. Aber ich würde euch mal gerne was fragen, weil ich meine auch zum Thema Vorstand, das war ja gestern noch der erste Auftritt seit Langem von Werner Wolf, der mehr oder weniger immer so ein bisschen der Abtauchpräsident ist. Ne? Also wie fandst du es?
Ich habe das gestern, den gestrigen Auftritt habe ich nicht mitbekommen, weil ich unterwegs
okay.
war.
Ja.
Empfinde ihn in der Summe seines Daseins jetzt über die Jahre auch als sehr ausstrahlungslos.
Ja.
Verbunden eben mit Entscheidungen, die ich dann auch sehr oft nicht so nachvollziehen konnte.
Mhm.
Aber viel mehr kann ich über ihn nicht sagen.
Okay, nee, gut, wenn du es nicht gesehen hast. Aber du hast es ja gesehen. Mhm. Wie fandst du es?
Ich fand ihn verhältnismäßig souverän und sicher in seinen Antworten, weil ich meine, das Blöde ist, man guckt das, also ich habe es auf YouTube gesehen und du siehst halt, wie rechts dann so die Kommentare einfliegen und kam sowas wie, hat er wieder eine Valium genommen oder sowas. Aber ich finde, das ist ja eigentlich, damit beschreibt man hier, man hat ja immer die Angst, dass er in irgendein Fettnäpfchen tritt oder irgendwie was Falsches oder Unüberlegtes sagt. Und so gesehen war es ein guter Auftritt, weil er, ich finde, beim Thema und bei der Sache geblieben ist.
Es war nicht ganz so katastrophal wie sonst, muss ich auch sagen. Also,
ja, und das genügt aber doch schon eigentlich als Bewertung dafür, wenn du es so ausdrückst.
Guck mal, da war ich doch noch höflich.
Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, Werner Wolf ist einfach kein Mensch für die Kamera und auch kein Mensch fürs Mikro.
Du musst ihn briefen oder musst ihn briefen lassen, da hast du eine Presseabteilung.
Ne? Es ist halt keine sonderlich.
Du kannst halt nicht alle zwei Wochen einen Podcast machen.
Nee, das ist um Gottes Willen, oder jede Woche. Ne?
Aber im Abstiegskampf, was da alles an Zitaten kam, so, wir sind mit der Entwicklung zufrieden. Und ich dachte,
stimmt, dieses mega große Interview auf der eigenen Website.
Es waren auch gestern natürlich wieder ein paar Klopper dabei, ich will die aber nicht alle wiederholen. In der Summe war es ja so, dass Sie als Vorstand ja tatsächlich dann, das haben wir ja eben schon festgestellt haben, das erstmalig mal so richtig Eier gezeigt haben seit längerer Zeit, indem Sie halt dann wirklich diese Entscheidung tatsächlich getroffen haben. Und obwohl Ihr absoluter Favorit Keller dadurch natürlich geopfert wurde. Ne? Das muss man Ihnen dann
zugute halten. Eine überraschende Konsequenz halt mal.
Wurde aber wahrscheinlich auch sehr stark angeschoben. Also ich glaube, intern waren die Kräfte auch schon zu groß. Und ganz kann man ja auch nicht, so viel Valium kann man gar nicht nehmen, ohne im Stadion nicht mitzukriegen, was da für eine Stimmung herrschte. Ne? Also dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass selbst da mittlerweile angekommen war, das können wir nicht ewig so lassen. Struber war damit sozusagen Geschichte. Und als Keller dann nicht bereit war, davon Struber abzurücken, was ja auch für ihn spricht, dann hat der Vorstand in dem Moment auch nachgegeben. Aber ich glaube auch, dass Lionel Suk von Rewe, glaube ich, sehr stark Stimmung und sein Gewicht da an die Waagschale geworfen hat. Habe ich jedenfalls gelesen.
Habe ich auch gelesen. Kann, Ich habe Leute mal nachgefragt, da konnten es mir Leute nicht bestätigen, aber andere Quellen haben es ja gesagt.
Ja.
Und ja, also Rewe Boss als solcher in dieser Funktion auch Wichtigkeit, Bedeutung für den FC ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der dritte Mann aus der Sparkasse Hürth ist oder so, ne? Der nee, dann nee, redet. Also,
nee, der hat mehr zu bieten.
Und dann kann man schon dran fühlen, dass da schon ein bisschen was dran Wahres dran sein könnte oder sollte. Ich meine, der war ja auch irgendwann mal schon mal im Gespräch Richtung Präsidentschaftskandidat, ne?
Ja, habe ich auch mal gelesen. Aber das ist schon länger her.
Genau, das war schon länger her. Ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht auf dieses Jahr, aber...
Aber das ist natürlich das Vakuum, in das sich der ganze Verein jetzt reinbegibt, dass das abtretende Präsidium jetzt Führungsinstanzen installieren wird, nämlich einen neuen Sportdirektor, einen neuen Trainer, den dann das neue Präsidium mitschlucken, mittragen muss, ob das alles funktionieren wird.
Das ist interessant.
Sehr spannend. Ja. Und das jetzige Präsidium will ich auch nochmal anmerken, die haben aber dem Kollegen Keller dann gerade noch zu Weihnachten nochmal schnell den Vertrag verlängert.
Ja, ja, das war ich ja auch gestern nochmal.
Damit er noch schnell die 4,5 Jahres Rentenverträge ausgeben konnte.
Ja, also, das hat uns alle sehr gefreut. Ja. Ja. Aber wie auch immer.
Und vor allem, da muss ja jetzt auch einfach Druck auf die Sache, also eigentlich, dass du qua Saisonende sagen muss, der und der ist das jetzt, weil wir brauchen ja neue Spieler für nächste Saison.
Absolut.
Also erstens, wenn wir nicht aufsteigen, gehen 7-8. Wenn wir aussteigen, brauchen wir 7-8. So oder so. Also so oder so ist das eine riesen Kaderfluktuation. Also
wobei das erste Beispiel, das sehr Schlimme wäre, meiner Ansicht. Wenn du nicht aufsteigst, bricht dir dieser Kader auseinander, der ja eigentlich kein schlechter ist.
Wie auch immer, auf jeden Fall, diese ganze Vorstandsthematik wird uns ja auch weiter begleiten. Ich habe jetzt gelesen, auch der Stadtanzeiger hat das wieder, glaube ich, berichtet, dass der Mitgliederrat scheinbar jetzt ein Team hat, also außerdem, was Wettig aufgestellt hat. Es gibt scheinbar ein Team im Hintergrund, das jetzt irgendwie am 12. Mai sich dann auch nochmal mit präsentiert, mit ihrer Agenda. Und da sind wir mal gespannt. Irgendwann werden die natürlich vorgestellt. Das wird natürlich nach der Saison sein, klar. Aber eigentlich, du hast es gerade gesagt, eigentlich müssten jetzt Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, dass die Kollegen, so will ich sie jetzt mal eigentlich nicht nennen, aber okay, dass die Bild-Zeitung jetzt den Vorstand auch zum Rücktritt fordert oder auffordert, das ist vielleicht ein bisschen populistisch, aber eigentlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen, weil jetzt eigentlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Und eigentlich dürfen die drei das ja nicht mehr machen.
Ja, aber irgendwo bleibt es populistisch, weil jetzt innerhalb von diesen 3-4 Wochen das jetzt so zusammenzurütteln, dass der neue Vorstand dann da ist, der dann die Entscheidung trifft, dann dafür ist es dann auch schon wieder zu spät. Ne?
Zumal in dieser sportlichen
Lage. Genau, also dann hast du vielleicht, wenn das jetzt alles so holterdiepolter geschieht, hast du vielleicht um 15. Juni oder Mitte Juni oder so einen neuen Vorstand, aber dann sind 6-7 Wochen vergangen, die jetzt essentiell sind für die nächste Saison. Also das ist jetzt unausweichlich, dass Werner und die Crew das wuppen. Ne, also mach
es. Ja, wir haben alle sehr viel Vertrauen. Ne? Aber okay. Wer weiß,
ja, ich was anderes lässt die Satzung gar nicht zu, dass du das so schnell
hier genau.
Also kannst. Das ist leider eine saublöde Situation.
Also
es sei denn, es gelingt, dass man sich vielleicht hinter den Kulissen irgendwie abstimmt.
Der sogenannte Schattenvorstand.
Der Schattenkader. Ja, der Schattenkader. Ach du lieber Gott noch, ja. Ja, dann sollen wir noch mal ein bisschen auf den Sport eingehen. Ne? Den sollte man nicht vergessen, weil was macht Friedhelm Funkel jetzt? Ne? Was hat er damals gemacht? Eigentlich erwarten wir ja nichts Besonderes von Friedhelm Funkel, sondern er soll einfach nur funkeln. Ne?
Ja, ich habe ihn tatsächlich, wie gesagt, mehrfach als Co-Kommentator gehabt in den letzten Jahren. Und dann, weiß ich noch genau, haben wir in Düsseldorf auch mal gestanden, nachdem er den Klassenerhalt mit dem FC geschafft hatte. Und dann habe ich ihn auch wirklich so gefragt, gesagt, Friedhelm, was machst du denn bitte? Was ist es genau, was du machst? Ne? Und er sagt, es ist wohl wirklich der Schlüssel, über Gespräche Spielern ein neues Selbstvertrauen zu geben. Und er hat mir das konkrete Beispiel Jonas Hector genannt. Er hat gesagt, so, Jonas, habe ich direkt gesagt, so, der muss wichtig sein. Der ist wichtig für die Mannschaft. Es gab keinen Weg zwischen Trainingseinheit und Kabine, wo ich nicht immer, Jonas, komm her. Wo ich jeden Weg praktisch mit dem gegangen bin und ihm immer mehr das Gefühl, ich muss deine Meinung auch wieder haben. Ne? Mhm. Ihn also stark gemacht hat durch Kommunikation, durch gemeinsames Reden. Und das hat er gesagt, ich glaube, das ist der Hauptschlüssel. Ja. Und wenn er das dann so sagt, dann und man das wirklich mal so ganz separat hört, dann hat er da, glaube ich, auch eine besondere Gabe. Weil keiner, deswegen hat er jetzt auch einen Co-Trainer mitgebracht, keiner geht davon aus, dass der jetzt mittrainiert mit 71.
Und sondern neue Spielformen trainieren lässt.
Genau,
das macht er bestimmt nicht mehr. Nein, ne?
Es geht nur über Kopf und Emotion, denke ich.
Also er ist quasi Psychiater, ne?
Ja, aber ich, das ist...
Trainierender Psychiater.
Genau das, darauf habe ich mich damals auch gefreut, als er reinkommt. Ich erwarte jetzt Bilder von Journalisten, wie er so flachst, wie er so die Arme um einen rumnimmt. Einfach dieses leicht väterliche, einfach gut zusprechen. Das, also manchmal ist es ja so einfach, aber trotzdem sind sie jetzt erstmal befreit von Struber oder von vielleicht der Last oder der Kluft, der zwischen Trainer und der gesamten Mannschaft stand. Und jetzt kommt einer, der... hat ein ganz aufräumendes Wesen, geht ganz locker ran. Die wissen, der hat alles erlebt. Ich glaube, das ist einfach das. Und genau, der wird ja jetzt nicht im nächsten Spiel auf einmal wieder auf Viererkette und drei Stürmer umstellen oder schieß mich tot. Also
der Funkelball.
Genau. Ja, ist ja auch Wurst. Hauptsache effektiv und siegen und aufsteigen. Ne?
Er ist ja damit sehr erfolgreich gewesen. Und ich meine, er spricht ja auch alles für ihn. Er weiß ja auch, dass er diese Erfolge im Nacken hat.
Und eins muss ich aber sagen. Ja. Ich hatte letzte Woche noch ein Interview mit ihm. Da ging es halt um Schneckenrennen. Zweite Liga und wie du sagst, ist ja nicht zu Unrecht bei euch Co-Kommentator, der konnte mir schon sagen, wer gegen wen spielt etc. und wie die genaue Ausgangslage ist. Also es ist jetzt nicht rein inhaltlich nur der Grüß-Gott-Onkel, ne? Also der ist schon vollkommen im Thema, ne? Also ist jetzt nicht so...
Ja. So sehr ich ihn begrüße, ich hatte erst leise Zweifel, weil ich denke, es sind wieder ein paar Jahre ins Land gegangen, er ist noch mal ein paar Jahre älter geworden und man weiß ja nicht, ne, wie ist die Entwicklung vorangegangen letztes Jahr und dann endgültig Ende nach dem großen Pokalfinale, auch wenn es leider aus meiner Sicht verloren ging, gegen eine komische Mannschaft, egal. Auf jeden Fall dachte ich, naja, ob es wirklich noch mal funktioniert. Und dann kam diese PK gestern, ich habe mir das angeguckt und auf einmal war ich so beruhigt. Also auf eine merkwürdige Art und Weise denke ich, ach doch, der ist fit, der ist total. Ne? Und vor allen Dingen, das habe ich heute Morgen dem Julian schon gesagt, ich wiederhole es gerne hier nochmal. Ich habe nach dem Spiel gedacht, wie wollen die überhaupt noch einen Punkt holen gegen Regensburg? Wir haben nur 3 Punkte Vorsprung. Das holen die anderen doch locker auf gegen uns. In der Form, in der Verfassung. Nachdem ich Funkel gesehen habe gestern, dachte ich, hey, wir haben noch 3 Punkte Vorsprung, uns kriegt keiner mehr.
Oh, ist ja schön, dass du so mutig bist.
Ich will auch natürlich jetzt ein bisschen positive Stimmung erzeugen, weil ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, dass du ein Stück weit, das haben ja viele Fans auch so gesehen, Vertrauen da jetzt reinsetzt und die Wucht, die der Verein ja hat, die diese Fans auch ausstrahlen können.
Hat der Verein Wucht?
Ja, aber hallo. Ne? Da weißt du ja. Auf jeden Fall jetzt mit nach Nürnberg nimmt und dass die Mannschaft das vielleicht auch diesmal endlich aufnimmt. Weil Funkel es vielleicht vermitteln kann.
Und ich bin da, also von daher gewinnen
wir. Ja gut, dann machen wir ja keine Sendung. Wir können aufhören. Ding ist durch. Julian ist vor Ort, spielt mit und schießt 3 Tore.
Ja, mindestens. Und legt Ronitsch noch 4 auf.
Ja, also ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr hoch und er ist kein Heiliger, er ist auch nicht unfehlbar. Aber er strahlt etwas aus, was der Mannschaft, glaube ich, auch gut tun wird.
Genau. Und einfach auch diese, wie du sagst, diese Zuversicht oder ganz, ganz leichte Form der Euphorie, die jetzt vielleicht die Fans auch wieder mitnehmen. Weil wie du so richtig sagst, was wäre los gewesen? Wir sitzen hier und wissen, Struber sitzt am Freitag auf der Bank. Dann ist auch ein ganz anderes Grundgefühl auch von den Leuten, die da mitfahren und am Fernseher mitfiebern etc. Also das wäre also in dem da das Maß war einfach übervoll.
Ja.
Weil bis zu dem Zeitpunkt, muss ich ja sagen, finde ich, konntest du Struber in irgendeiner Form halbwegs noch mitschleppen, sage ich jetzt mal, für die Saison, weil er hat es halt irgendwie immer geschafft im nächsten Spiel, wo es ganz desaströs war, dann hat er doch wieder gewonnen. Und wenn man ehrlich ist, so wäre es ja auch gewesen, wenn das 1-1 nicht gefallen wäre.
Ja.
Wer hätte gesagt, bei 5 Punkten Vorsprung und noch zwei verbleibenden Spielen, wir steigen nicht auf.
Das stimmt.
Ist halt auch so, ne?
Da wären es halt auch 5 gewesen.
Genau.
Und das ist ja das, da mache ich ja morgens schweißgebadet auf, was du da für eine Chance hast liegen lassen.
Ja.
Die Konkurrenz hat dir dermaßen in die Karten gespielt in den letzten Wochen.
Ja. Ja.
Also du und jetzt ist es so eng. Und aufgrund der Tordifferenz sind die 3 Punkte auch nur 2 wert. Das heißt, sie brauchen 4 Punkte. So.
Ja, die Liga ist wirklich, also die Gesamtlage ist ja, die ganze Gemengelage ist ja sowieso merkwürdig und skurril teilweise, aber jetzt haben sie auch aufgehört für uns zu spielen. Das müssen wir jetzt endlich mal selbst übernehmen.
Ja,
mach mal abwarten.
Du musst in Nürnberg gewinnen, du brauchst 4 Punkte, bin ich voll überzeugt.
Ja.
Und bitte irgendwie in Nürnberg gewinnen, dass du gleichzeitig dem FCK den Zahn ziehst, dass er am letzten Spieltag noch irgendwie an dich rankommen kann. Und mit einem Sieg in Nürnberg wäre das
mindestens 5. Genau.
Genau. Ja, und dafür braucht es jetzt den Psychologen Friedhelm. Und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, es ist nicht die Kaderqualität, sondern es ist das Mental, was sich entwickelt hat, die mentale Komponente. Wenn du das 15 Tore in 15 Rückrundenspiele, 5 Punkte in den letzten 5 Spielen, das ist, ja, das ist, und du stehst immer noch da oben.
Ja, das ist Unsinn. Und es ist halt, also es ist ja vielleicht Bilanz eines Absteiges, ist ein bisschen hart, aber trotzdem, so war ja auch das Gefühl, als die Mannschaft vor der Kurve stand. Da denkst du ja, wenn du nur das Bild siehst, das ist gerade eine Mannschaft, die ist auf dem 17. Tabellenplatz, ohne Aussicht auf den Klassenerhalt. Aber das ist eine Mannschaft, die da stand, die steht immer noch am Aufstiegsplatz.
Aber jetzt, wo du sagst, glaubst du, die Mannschaft ist auch noch bereit, sage ich mal, diesen kompletten Mentalitätswechsel durchzuziehen? Weil wenn ich Timo Hübers Aussagen höre, das klang mir ja schon ein bisschen nach, ich hätte bei einer Führerbunker gesagt, aber das war schon teilweise sehr skurril, was der da von sich gegeben hat.
Ich fand es schon sehr skurril, was er in Hannover von sich gegeben hat, weil da sagte er quasi nach dem Spiel, sei es drum, wir haben ja immer noch den Vorsprung. Also quasi das Spiel abgeschenkt. Du hättest in Hannover ja, nicht faktisch, aber mit dem Sieg wärst du da ja aufgestiegen.
Naja, klar.
Ja gut, das ist vielleicht die Frage, dass diese Mannschaft als solche, so wie sie zusammengestellt ist, zu viel Scheiße miterlebt hat, als dass sie sich selber jetzt nochmal so ein bisschen hochziehen kann.
Ja, wenn der Personal sagt,
du willst, auch, du willst
ja auch, wenn du als Führungsspieler dann da vor die Kamera gestellt wirst und nach so einem Spiel ein Interview geben, was sollst du denn sagen? Sollst du sagen, ist alles Kacke? Das ist natürlich auch schwierig.
Ja, auch vielleicht auch mal irgendwie mal ein bisschen die Realität anerkennen. Ne? Einfach mal sagen, wir haben Scheiße gespielt und wir müssen das jetzt beim nächsten Mal mit den Fans gemeinsam reißen. Ja. Und ich appelliere an euch, ja, heute waren wir scheiße. Und
ich meine, andererseits hast du natürlich recht, wenn du Struber wieder vorm Spiel hörst, was
wenn du natürlich von so einem Trainer sediert wirst,
dann wirst du ja denken, okay, die fressen jetzt diesen Absteiger Regensburg auf und es steht zur Halbzeit 3-0. Und dann siehst du ja wieder, was das Ergebnis ist, ne?
Das haben uns ja all die Wochen hier gefragt. Du gehst als Tabellenführer oder manchmal auch als Tabellenzweiter, auf jeden Fall mit großem Vorsprung, gehst du in die Spiele und dann siehst du diese Spiele, keinen Mut. Du hast nicht das Gefühl, dass da ein Tabellenführer spielt. Ne, das haben ja alle gesehen und ich meine, das muss Funkel natürlich jetzt wecken. Ne? Und da hat er schon noch eine Aufgabe für sich. Bei allem Gottvertrauen, was wir hier haben. Ne?
Das ist so. Also gewonnen hast du noch keins der Spiele. Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Also ich glaube, ich gehe am Freitag ab 6:30 mit den Hunden spazieren. Und ich halte das alles nicht mehr aus.
Wie schätzt du denn Nürnberg ein? Also aktuell. Ich meine, die können nicht mehr aufsteigen.
Ich glaube, ich kann sie nicht gut genug einschätzen. Ich habe jetzt so das Elversberg-Spiel verfolgt, wie sie die Führung verspielt haben. Ist es eigentlich immer lieber, dass die irgendwo gerade 1-0 gewonnen haben, dass die nicht Feuer unterm Dach haben, aber mir hat es immer gegraut davor, wenn der FC gegen eine Mannschaft gespielt hat, die gerade einen Trainer gewechselt hat, siehe Hannover, leider war es wieder so, ne? Dass du diesen Effekt hast, deswegen mache ich mir gerade eigentlich weniger Gedanken um Nürnberg, sondern sag mir einfach, jetzt muss der Trainer-Effekt mal beim FC sein.
Und okay.
Ja. In dem Falle fand ich aber die Niederlage eher positiv, weil zumindest geht es für die jetzt um nichts mehr. Naja, kann natürlich auch wieder der Effekt sein, ist egal,
letztes Heimspiel
der
Saison.
Da bin ich schon eher bei dir. Ich glaube, das ist halt schon jetzt ein Knacks, weil so. gegen Düsseldorf haben sie es voll verbaselt nach 3-0-Führung. Mhm. Die zwei Punkte haben sie verschenkt. Gegen Elversberg haben sie jetzt nach Führung verloren. Die 3 Punkte haben sie quasi verschenkt. Also die wären dann noch voll dabei gewesen.
Ja.
Ja, jetzt haben sie 45.
45 also, sind raus.
Also ja. Die so 2-3 mehr, dann bist du ja schon wieder bei um die 50. Dann wären sie nur noch mit dabei. Jetzt ist alles aus.
Jetzt sind sie raus.
Und so ein bisschen das Gefühl habe ich, die spielen sehr oft einen super Ball, brechen aber so ein bisschen ein, weil sie sehr, sehr jung als Team sind und dann halt immer wieder diese Schwächephasen haben.
Okay. Also da, wenn wir jetzt einfach nur die letzten 2 Gegner uns mal anschauen, ist Nürnberg eigentlich so derjenige, wo man, wie eben schon gesagt, am besten direkt den Sieg holt.
Auf jeden Fall.
Den Druck auf Kaiserslautern auch aufrecht zu
halten
und auf alle anderen und sich natürlich weiter abzusetzen.
Und parallel irgendwie hoffen, dass Lautern zu Hause gegen Darmstadt patzt und dann vielleicht gar nicht mehr aufsteigen kann.
Ich meine, wir müssen natürlich die beiden Drittplatzierten noch im Auge halten. Ne? Mit Elversberg ganz furchtbar, aber spielen Gott sei Dank zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, die im Moment sehr unbequem zu spielen sind.
Ja, Gott sei Dank.
Und was cool ist,
Paderborn-Magdeburg.
Ne? So, Paderborn-Magdeburg ist nämlich genau die Geschichte, dass die so auswärtsstarken Magdeburger in Paderborn spielen und das ist für die wie ein Endspiel. Wenn sie in Paderborn gewinnen, sind die nämlich einen Punkt an Paderborn vorbeigezogen.
Und die haben natürlich auch noch was gut zu machen, weil die gerade 5-0 verloren haben, zu Hause gegen Preußen Münster. Ich meine, das war ja auch irre. Ich gucke da irgendwann ins Spielstand, also ich habe es nur als Kicker gesehen. Ja. Und ich, das darf doch nicht wahr sein, was passiert da? Ne? Ja. Aber das ist halt, das spricht wieder für diese zweite Liga.
Und diese Geschichte, wenn ein Trainereffekt funktioniert.
Panda, ne? Und vor allem das ganz Wichtige, du kannst ja diesmal vorlegen. Ja. Vor allen anderen. Und dann, ja, wenn du dann die drei Punkte hast, und die wissen ja, Elversberg und Paderborn wissen, die sind auf 6 Punkte weg.
Wir müssen gewinnen.
Wir müssen gewinnen, sonst steigen wir am Samstag auf der Couch auf.
So machen wir das. Ne?
Ja. Das ist ein guter Plan. Ja, dann machen wir doch so
ein. Genau. Ich gehe mit den Hunden und wenn ich zurück bin, mache ich Handy an und dann steht da, dass sie gewonnen haben.
Ja, sehr schön. So machen wir das. Ich könnt ihr gleich auch Tipps abgeben, bin mal gespannt. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was fehlt, was wir heute dringend hätten besprechen müssen? Dann bitte schweiget für immer oder sagt es jetzt.
Ja, nicht um rumzuschleimen, dafür, dass das Spiel so schwierig war. Ich fand die Fans gigantisch. Irgendwo gesehen, 82, so war eine Ecke, wie da, was da für eine Power kam. Und die Choreo, auch wenn sie, glaube ich, nicht von den Ultras war, die Blackfist-Nummer, die ich dann als Kölner schönerweise auch mit Hintergrund belegen konnte, dass das also in diesem Sinne eine Hommage an die Stadt, an die Menschen, an die Mentalität in Köln für Toleranz, Offenheit ist. Das war super inszeniert, das war Gänsehaut pur. Und wie gesagt, ich finde eben auch eine super schöne Botschaft, was diese Stadt und was den Verein angeht. Und noch eine Nummer kurz zu den Fans. Das, was die Ultras gegen, was war das Heimspiel? War das Hertha? Nein, das war nicht Hertha. Münster. Mhm. Die Nummer Blockfahne, sich alle die Masken drüber gezogen, mit 150 Mann auf den Zaun gesetzt, ne? Und dann runtergezählt und jeder dachte, jetzt brennt das Stadion und dann die Konfettikanonen. Also Leute, das ist Köln, das ist kölscher Humor, das ist sich selber auf den Arm nehmen. In Hannover haben sie es dann wieder anders gemacht. Aber die Nummer war etwas anders. Ja. Das war eine glatte 1+.
Ja, dann war in Hannover das Konfetti ausgegangen und sind
so
dann wieder...
So lustig. Ja,
aber das muss man natürlich auch mal erwähnen. Klar, finde ich gut, dass du es machst. Und, ich bin
das ist doch kölscher Humor.
Ja, absolut.
Auf die Idee ist kein anderer gekommen.
Ich bin auch mal wirklich auf das letzte Spiel gespannt, dann gegen Kaiserslautern. Also da, ich meine, auch von Lautern, das waren ja Kartenanfragen, noch ein Löcher aus Köln natürlich sowieso... Ich glaube, das Spiel hätte 6-mal ausverkauft werden können.
Also wenn du eine Karte hast, hättest du sie auf illegalem Wege vierstellig loswerden können.
Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich hoffe aber trotzdem, dass es nicht mehr so wahnsinnig viel geht. Also,
ich mache ja den Doppelpass on Tour, wie ihr wisst, mit Helmer und Basler. Basler hat mich beim letzten Mal gesagt, Markus, kannst du mir irgendwie über den FC 8 Karten besorgen? Ich sage, was hast du denn getrunken? Und vor allem, das ist ja auch noch Gästekontingent, da kümmere dich mal selber bei deinem FCK drum.
Ja, also und 8 Karten, klar. 8 Karten, klar, meinte also sonst nichts. Ne?
Keine.
Ja, gut, ansonsten, du hast nichts mehr, was wir loswerden wollen. Weil,
sonst holen wir das alles nach.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns so langsam, aber sicher nicht, ohne dass wir gleich noch Tipps abgeben. Ich möchte aber vorher noch mal kurz was sagen. Wir haben noch 2 Ausgaben. Wir freuen uns. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir heute schon den Aufstieg feiern können, als wir das geplant haben. Aber wir freuen uns darauf. Nächste Woche sollen wir schon mal bekannt geben, wer kommt? Wäre doch eigentlich nett. Ne? Nächste Woche auf jeden Fall dabei Marc Merten vom Geistblock. Da freuen wir uns sehr drauf. Und der ehemalige, langjährige Leiter von auf der dpa hier am besten, Holger Schmidt, der heute als Medienberater unterwegs ist, da haben wir 2 Gäste.
Zu viert.
Wir werden dann zu viert sein. Ja, das werden wir dann auch mal machen. Das muss noch ein bisschen umbauen, geht aber. Haben wir schon einmal gemacht. Ja, jetzt noch eure Tipps. Ihr müsst Nürnberg noch tippen. Ich komme da nicht drum rum.
Ja, dann tippe ich 3-1 für Köln.
3-1 für Köln. Ja.
Oh, 4-0.
Ah, den wollte ich gerade nehmen. Aber okay. Ja, dann.
Also, wie viele Tore hätte der FC theoretisch geschossen an Anzahl der Tipps in der Rückrunde?
Weil ich bin ja dabei. 45. Also ich wollte eigentlich ein Requisit mitnehmen, nämlich eine Ketchup-Flasche, weil ich hier schon seit Wochen und Monaten sage, der FC schießt jetzt 4 oder mindestens 3, 4, 5 Tore. Und weil ich daran glaube, dass irgendwann sich das mal löst, dass dieser Knoten platzt. Wie wenn man sagt, mit der Ketchup-Flasche, wo man draufkloppt und ich glaube weiter dran und sage 4-1 für den FC.
Die Qualität ist ja da. Ne?
Die ist da, die muss jetzt abgerufen werden.
Noch ein Halbsatz, noch ein kleines Thema. Marc Uth
Ja, so. Sehr gut, dass du es sagst. Sehr gut.
Schade, schade.
So das ging jetzt allgemein ein bisschen unter.
Ja, genau. So, aber durch alles, was passiert ist. Ja, das ist traurig irgendwo sehr, weil er ein überragender Typ ist, ein toller Spieler, der den Spiel selbst in wenigen Minuten verändern konnte. Aber ja,
also was ich bei ihm bedauere und wirklich unheimlich schade finde, dass er in seiner besten Zeit nicht beim FC war. Und er auch meistens verletzt war, wenn er hier war.
Ja,
und genau, trotzdem gezeigt hat, dass er ein Unterschiedsspieler ist.
Ja, aber dass der Körper leider nicht so mitgemacht hat, dass es für mehr Spiele gerade in den letzten 3 Jahren gereicht hatte. Der hätte dem FC ja sehr, sehr gut getan, wie du sagst. Selbst in der Endphase der letzten Saison, wo er erkennbar nicht fit war, was er da trotzdem für Impulse setzen konnte in wenigen Minuten.
Ja. Er hat seine besten Jahre leider in Hoffenheim verschwendet, aber da kann man ihm keine Vorwürfe machen. Der FC hat ihn, glaube ich, damals in der Jugend, wenn ich mich recht entsinne, dann auch nicht mehr gewollt anschließen.
Sondern also nach Heerenveen, glaube ich.
Heerenveen, genau.
Da hat er dann richtig
den Herzchen, das Trikot, da hat er richtig abgeliefert.
Ja.
Naja, schade, aber
super Spieler.
Trotzdem alles Gute für die Zukunft. Mal gut, in diesem Sinne. So, jetzt machen wir wirklich Schluss. Vielen Dank euch beiden.
Und auch bitte Instagram weiter followen.
Was machst du jetzt?
Was hast du denn gesagt? Getippt?
4-1.
4-1.
Ah, ja, 4-0.
Okay. Also die 1500 Follower haben wir jetzt geknackt diese Woche. Letzte Woche waren wir noch bei unter 1400. Also die 2000 wollen wir noch knacken diese Saison.
Also, ja, wir haben ja erst angefangen mit Instagram. Also bitte weitermachen. Wir sind gierig, wir wollen mehr und wir wollen aufsteigen. Bis zum nächsten Mal. Matitude. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Danke dir.
Danke euch.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Total.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.